ja, auch schwierig, ne? Ich lese nämlich gerade zusätzlich noch, dass die Schauspielerin Maggie Smith gestorben ist.
Ach, die von Downton Abbey.
Ja, von Downton Abbey, ganz fantastisch, ne? Das war bei Downton Abbey immer meine Lieblingsperson, meine Lieblingscharaktere. Leider verstorben jetzt im Alter von 89.
Und sie hat ja bis zum Schluss, hat sie ja auch noch auf der Bühne gestanden.
Ja, ja. Tolle Filme hat sie
gemacht. Möchtest du wie Maggie Smith mal so abtreten? Also quasi während einer Podcast-Session.
Ja, am besten.
Dass du dann so umkippst, ja. Ne, und das Mikro wackelt so und ich sehe dich dann auf einmal nicht mehr. Wäre das so ein Tod, den du dir wünschen würdest?
Ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, am liebsten bei Episode 1001, ja. Aber das wäre ein bisschen früh, glaube ich.
Punkt, genau.
Nee, dann lieber Episode 2002.
Aber zu welchem Thema denn dann?
Ja.
2002, da haben wir doch gar keine Themen mehr.
Ja, mal
mehr,
gucken. Da,
wenn die Alben uns ausgegangen sind.
Ja, bis dahin gibt es wahrscheinlich schon wieder eine aktualisierte
KI-Alben,
Fassung.
1001
KI-Alben, ja, genau.
Die sie gehört
Irgendwas
haben müssen.
Irgendwas wird's geben.
Slavoj Žižek hat ja mal auf die Frage, wie er sterben möchte, gesagt, er möchte gerne von einem guten Freund im Schlaf erwürgt werden.
Warum muss es denn ein guter Freund sein? Also
ich weiß es nicht, vielleicht ist es dann angenehmer zu sterben.
Gibt es auch nicht gute Freunde? Finde ich auch komisch.
Ja, da gibt es schon so eine Rangliste.
Ach ja?
Also da gibt es graduelle Unterschiede.
Ja, sagen wir mal so, ja, okay, ja. Aber ein Freund finde ich ist grundsätzlich erstmal gut. So eine gewisse Grundgüte. Sonst wäre man ja nicht befreundet.
Genau, er muss ein gewisses Reservoir an Eigenschaften besitzen, die ihn befreundenswert machen.
Ja, genau, so kann man das sagen.
Ja, und bei dem einen ist das Reservoir größer, bei dem anderen etwas kleiner.
Ja.
Aber was in dem Reservoir ist, da muss so ein gewisser Grundstock drin sein, der für alle Freunde gelten muss.
Das stimmt.
Ja.
So eine gewisse.
Und dann gibt es da einige, die haben noch so Extras, so Goodies.
Ja.
Ja, die würde man dann auch mal umarmen oder so.
Ja, genau. Ja, da gibt es natürlich Unterschiede.
Bist du eigentlich ein Umarmer?
Ach, eigentlich nicht so. Also, wobei vor Corona mehr. Ich finde, seit Corona umarme ich jetzt nicht mehr so gerne. Man kann sich dem nicht immer entziehen. Also insofern, ja, manchmal werde ich dazu genötigt. Und dann mache ich es auch mit. So, ne? Aber ja, ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt.
Es gibt wohl mehr Todesarten als gute Freunde, weshalb man sich auf diese mehr konzentrieren sollte als auf jene. Konzentration verlangt auch das Album, dem wir uns heute widmen werden, seinen Hörern ab. Es erschien vor 20 Jahren und überzeugt mit Vielfalt und musikalischer Üppigkeit. Doch zunächst, was war da faul im Staate Thüringen? Pünktlich wie die Feuerwehr, es ist 18.16 Uhr. Liebe Hörer, Sebastian hat es so gerade noch geschafft, an diesem Freitag im Keller präsent zu sein. Und diesmal hat er eine kleine Änderung gleich vorweg genommen und sie hinter sich platziert. Und zwar Unkrautex. Was will uns das sagen?
Unkrautex?
Unkrautex.
Ich habe kein Unkrautex. Aber ich
habe ein. Es steht hinter dir.
Es steht hinter mir?
Es könnte auch Motorenöl sein.
Du meinst, ja,
genau
das
die
da?
Richtung. Ja. Ist das zeig's mal in die Kamera. Was ist denn das?
Das ist ein Kinderwerkzeugkoffer.
Es ist ein Kinderwerkzeugkoffer.
Im Original Bosch Design. Bosch Mini.
Ja. Sebastian, ich bin voller Energie dank des Albums, aber da kommen wir später zu. Du bist voller Energie, weil du gestern einem politischen, ich möchte nicht sagen Theater zugeschaut hast, aber vielleicht einem politischen Grummeln. Kann man Grummeln sagen?
Also ich würde sagen, es war weitaus mehr als ein Grummeln, es war ein Schmierentheater. Es war das schmierigste Schmierentheater, was ich je gesehen habe. Da ist jede Laienschauspielertruppe besser.
Ja, ich hatte dir doch noch die Nachricht geschickt, dass du quasi doch ein Jahresabo für diese hervorragende Frankfurter Oper abschließen sollst. Und jetzt höre ich von dir, dass eventuell ein Abo für den Sender Phoenix sich mehr auszahlen würde.
Ich war total enttäuscht, ne? Weil Phoenix hat's gar nicht übertragen. Zumindest nicht von Anfang an.
Ach. Aber sind die nicht dazu verpflichtet, solche heißen Eisen sofort unters Volk zu bringen, damit man sich schön aufregen kann?
Ich habe geguckt, auf Phoenix lief irgendeine Übertragung aus dem Bundestag. Ja. Ich weiß gar nicht genau, was diskutiert wurde. War eher langweilig. Und ich bin drauf gestoßen aufgrund des Spiegel Online Livestreams. Und den fand ich aber zu unzuverlässig. Und dann bin ich in den Livestream des Thüringer Landtags direkt gegangen. Und damit ist jetzt die Katze aus dem Sack. Ich habe mir die konstituierende Sitzung des Erfurter Landtags angeguckt. Und das war in der Tat, ja, Schmierentheater ist eigentlich fast noch zu nett. Es war.
Hätte man nach dem Wahlausgang damit rechnen müssen?
Naja, wurde ja schon angekündigt von allen, dass das jetzt wieder ein Tiefpunkt wird. Und ja, wobei ich mich frage, wer jetzt diesen Tiefpunkt zu verantworten hat. Also,
ist das einem Land wie Deutschland angemessen? Oder haben wir uns jetzt in der Welt ähnlich blamiert wie die Amerikaner, die seinerzeit Donald Trump gewählt haben und ihn immer noch hofieren? Sind wir also auf dem besten Weg einer Donald-Trumpisierung der deutschen Politik?
Ja, so könnte man das sagen. Es gab Stimmen, die die Ereignisse gestern mit dem Parlament in Aserbaidschan verglichen haben, wo ich mir nicht sicher bin, ob das nicht auch beleidigend ist, weil ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie das da in Aserbaidschan vonstatten geht. Ne? Vielleicht haben die da auch ein ganz tolles Parlament mit wunderbaren Umgangsformen. Das konnte man jetzt gestern in Erfurt nicht beobachten.
Hm. Und würdest du sagen, wenn die AfD weiterhin solche Höhenflüge erlebt, dass wir so etwas in anderen Landtagen auch erleben würden?
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, natürlich. Also ich habe es überhaupt nicht verstanden, aber vielleicht fehlen mir da auch ein paar Detailkenntnisse. Also sie streiten sich ja über die Geschäftsordnung und ob andere Fraktionen, die eben jetzt nicht die Mehrheit oder die stärkste Fraktion darstellen, ob die schon in den ersten zwei Wahlgängen Vorschläge machen dürfen zur Wahl des Landtagspräsidenten.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, wofür? Was soll dieses Theater? Sollen sie doch die ersten zwei Wahlgänge machen? Dann wird der AfD-Kandidat nicht gewählt oder trauen sie ihren eigenen Leuten nicht und haben Angst, dass es möglicherweise doch zu viele Ja-Stimmen gibt. Und im dritten Wahlgang können sie doch Vorschläge machen.
Ja,
dieses
genau.
Theater jetzt mit der Geschäftsordnung, die man ja bereits vor der Wahl hätte ändern können, ehrlich gesagt, finde ich albern. Da fände ich es anständiger, wenn sich die Demokraten jetzt an den geltenden Regeln auch gebunden fühlen, das durchziehen. Und sie haben ja die Möglichkeit, einen Nicht-AfD-Kandidaten zum Landtagspräsidenten zu machen. Also völlig unnötig.
Wie sieht's aus in Sachsen und in Brandenburg?
Habe ich nicht verfolgt.
Ist ja schon... Also es geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, auch wenn da die AfD nicht so stark ist. Was sagst du dazu, dass die AfD als Partei, die die Wahl gewonnen hat?
Na, sie hat die Wahl ja nicht gewonnen. Sie ist also in Thüringen jetzt stärkste Fraktion. Das heißt ja nicht unbedingt, dass sie die Wahl gewonnen hat.
Oh, interessante Wortwahl, Sebastian. Wenn jetzt eine andere Partei die stärkste Fraktion geworden wäre, hättest du gesagt, die SPD hat ja die Wahl gewonnen.
Das ist eine maßlose Unterstellung. Weil ich habe das überhaupt noch nicht verstanden. Ich meine, egal wen du fragst, alle fühlen sich ja irgendwie als Gewinner einer Wahl. Es gibt ja bei so einer politischen Wahl selten echte Verlierer oder die zumindest sich eingestehen, dass sie Verlierer sind.
Es sei denn, man ist noch hinter der Tierschutzpartei, wie die Partei unseres Bundesfinanzministers.
Ja, genau. Ich glaube, das war jetzt auch das erste Mal, dass er nicht noch irgendwie einen Nutzen dort gesehen hat.
Ich habe auch nichts von ihm gehört.
Ich auch nicht.
Ist er noch im Land oder ist er schon in Aserbaidschan?
Nein, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Ja.
Ja.
Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ah, ist egal. Auf jeden Fall.
Du wolltest sagen, du wolltest unseren Zuhörern erklären, warum alles gar nicht so schlimm ist, denn die AfD hat die Wahl ja nicht gewonnen.
Ja, genau, sie ist die stärkste
Fraktion. Man muss sich nicht sorgen.
Also sie ist ja die stärkste Fraktion von vielen. Ja, sie haben 30-31%, ja, okay. Mhm. Das heißt aber, es gibt ja immer noch 69%, die nicht AfD sind. Also sie haben keine Mehrheit im Parlament. Und die politische Macht geht an die Partei oder eben an die Koalition, die eine Mehrheit hat. Relativ einfach. Und ich verstehe auch dieses Argument nicht von einigen AfD-Wählern, dass es ja jetzt eine Unverschämtheit ist, dass alle anderen Parteien nicht mit der AfD koalieren wollen. Ja, das war schon immer so. Es haben sich die Parteien zu einer Koalition zusammengefunden, die halt die meisten Überschneidungen, die meisten Schnittmengen hatten. Und da gab es schon immer Parteien, die vielleicht 30% hatten, aber trotzdem nicht an die Macht kamen. Weil 30% sind halt keine Mehrheit.
Das heißt also, die Möglichkeit, die durch die Medien jetzt auch geistert, möchte ich mal sagen, ist eine Koalition aus CDU und BSW. Was sagt der Parteienforscher Sebastian dazu? Und vor allen Dingen, was sagt der Demokratieforscher Sebastian dazu? Und vor allen Dingen, was sagt der Wählerwillenforscher Sebastian dazu?
Ah, das finde ich auch mal. Wählerwillen. Ne? Der Wähler hat entschieden. Nein, der Wähler hat nicht entschieden. Weil es gibt den Wähler nicht. Es gibt ganz, ganz viele Wählerinnen und Wähler, die eine Stimme abgegeben haben. Und die Parteien müssen jetzt irgendwas draus machen. Das liegt einfach am deutschen System, am deutschen Wahlsystem. Bei uns geht es um parlamentarische Mehrheiten. Und es gilt das Verhältniswahlrecht. So, und diese Mehrheiten müssen sich finden. Und wenn sich welche gefunden haben, die sich zusammen die Macht teilen, dann kann das die CDU mit dem BSW machen oder mit wem auch immer. Die Frage ist, wer passt am besten zusammen? Wenn das in diesem Fall CDU und BSW sind, meinetwegen. Habe ich jetzt demokratietheoretisch überhaupt nichts dagegen?
Ich finde das gut, dass wir auch immer an unseren Bildungsauftrag denken, Sebastian. Ja, und genau. Ein wenig Hintergrundwissen, aber auch Politik-Nachholunterricht hier für unsere Hörer machen. Und dass wir das auch auf einer etwas niedrigeren Temperatur tun. Ich glaube, das ist in den heutigen Zeiten besonders nötig.
Genau, diese Aufregung. Und ja, man kann jetzt von dem Alterspräsidenten, den die AfD dort nominiert hat, denken, was man will. Ich fand das auch nicht alles gut, was er da in seiner Rede versucht hat zu sagen. Aber ich finde, der Anstand gebietet es und die parlamentarischen Sitten gebietet es, dass man diesen Menschen auch mal ausreden lässt. Man muss das ertragen, auch wenn es schwerfällt. Muss man immer dazwischen brüllen und irgendwelche Kommentare da reinquatschen. Ist doch unnötig. Es gibt andere Mittel und Wege. Und wie gesagt, er ist der Alterspräsident. Er ist ein Zeremonienmeister, um dort den Landtag zu konstituieren und danach ist er dann halt auch wieder weg vom Fenster. Also, viel Lärm um nichts aus meiner Sicht.
Lärm um nichts, da wären wir schon fast wieder bei unserem Thema Musik.
Ja, Gott sei Dank.
Vor ein paar Tagen, ich hatte dich darüber in Kenntnis gesetzt, hat Apple Music Classic eine neue Funktion eingeführt. Und zwar kann man dort jetzt zumindest für ein paar tausend Alben, noch nicht für alle Alben, ein Booklet zum jeweiligen Album einsehen. Und ich hatte dir geschrieben, dass ich mir das gerne auch für die normalen, also für die nicht klassischen Alben, also die Alben, die wir hier hören, wünschen würde. Wie siehst du das? Bist du oder warst du damals so ein Booklet-Typ? Sowohl also bei deiner LP-Sammlung, die du geerbt hast, da gab es jetzt kein Booklet, als auch bei CDs. Hast du die da so durchgeblättert? Hast du das durchgelesen?
Also vielleicht zunächst mal zu der Plattensammlung noch in den großen, also die größten Vinyl-Schallplatten. Da gab es ja meistens keine Booklets, sondern wenn dann nur so bedruckte Schutzhüllen, ne, wo die eigentliche Platte drin war.
Und es gab die sogenannten Liner Notes.
Ja, was sind Liner Notes? Auf der Rückseite.
Da stand dann auch immer drin, wer da mitgespielt hat, ja, wer der Produzent ist. Das finde ich auch mal ganz interessant.
Ja, das stimmt.
Weil das sind die Leute, die hinter den Kulissen eigentlich die Stellschrauben festziehen. Und ohne diese Leute wird's ja gar nicht gehen.
Ja. Also ich fand Booklets in dem Sinne hilfreich, wenn da die Liedtexte abgedruckt waren.
Ja.
War leider nicht immer der Fall, ne? Aber da konnte man auch nochmal nachlesen, was hat denn jetzt der Mensch da gesungen.
Gut, das ist ja implementiert in der App, also zumindest bei Apple Music ist es
ja
so, dass
genau,
man da dann
die
Lyrics, man kann mitsingen quasi. Es gibt sogar Karaoke-Versionen von diesen Songs.
Ja, immer bei Apple?
Nicht immer, aber finde ich auch interessant, dass das jetzt möglich ist.
Ja.
Und ich habe jetzt das getestet an einem Album von Glenn Gould und ich habe das Album als CD. Und es ist identisch. Das Booklet der CD ist also 1:1 ein Scan, eine PDF, ist jetzt nicht gerade benutzerfreundlich, weil man muss da so rein zoomen und vielleicht wird das noch verbessert, aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Wir waren jetzt bei Booklets, beziehungsweise bei Librettos oder Libretti, und da ist es nur ein kleiner Sprung zu Büchern. Ich habe vor 2 Wochen war ich mal wieder in der ULB in Münster und habe dort ein Buch entliehen. Und weißt du, was mir da aufgefallen ist?
Nein, du willst mir direkt sagen?
Gähnende Leere.
Geht keiner mehr
jetzt
hin, ne?
Jetzt kann das. Es kann an den Semesterferien liegen, aber auch da zu unserer Zeit, Sebastian, war es auch in den Semesterferien immer ziemlich voll. Also es gibt weniger Menschen, ob das nun Studenten sind oder Normalsterbliche, kann ich nicht beurteilen, aber mir ist es aufgefallen, dass ich im 2. Untergeschoss im Freihandmagazin, da war ich allein.
Ja,
da war keiner.
Ja, aber da war ich früher auch oft schon immer sehr allein. Also das
bis ins 2. und UG hat es keiner geschafft wahrscheinlich.
Ja, und da hat man sich jetzt auch nicht im Weg gestanden, ja. Also,
aber daran sieht man, es geht heute in die digitale Ecke. Die Studenten brauchen nicht unbedingt eine analoge Bibliothek. Die ziehen viel aus irgendwelchen Datenbanken. Und da wären wir schon wieder bei unserer Musik. Ja, wer steht heute noch in so einem Plattenladen, in einem CD-Laden? Da geht es ja auch in die digitale Welt. Und da sind wir wieder beim selben Problem. Was ist, wenn der Anbieter, mit dem beispielsweise jetzt die Universitätsbibliothek da irgendwie einen Vertrag geschlossen hat, was ist, wenn das ausläuft und man hat dann keinen Zugang mehr, keinen digitalen Zugang mehr zu dem digitalen Magazin, der digitalen Zeitung, so wie es bei Spotify der Fall war, als dann einige Künstler aus welchen Gründen auch immer gesagt haben, nein, wir möchten unsere Alben dort nicht mehr anbieten. Und dann stehst du da und dann bleibt dir ja eigentlich nur der Griff zum Analogen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, da muss man halt irgendwo hingehen. Es gibt ja auch Bibliotheken, die CDs und sowas führen. Also kann man sich da ja auch dann ausleihen.
Also der Rückgriff auf, und da sind wir eigentlich auch schon wieder beim Besitz und beim Eigentumsbegriff. Wir hatten ja Rousseau auch mal kurz erwähnt.
Ja.
Das Interessante ist ja, in der digitalen Welt bezahlst du ja in der Regel einen Abo-Preis monatlich für Spotify, für Apple Music und so weiter.
Mhm.
Und wenn du dir jetzt das Album kaufst, egal welches Album, du zahlst dafür deine 10, 20, 30 Euro.
Ja.
Und den Rest des Lebens bezahlst du da nichts mehr für.
Mhm.
Und wenn du jetzt bei Spotify da den Monatspreis zahlst und dann kommt irgendeiner auf die Idee, wie es bei Neil Young der Fall war oder bei Joni Mitchell und die haben dann gesagt, ich ziehe meine Werke zurück. Das heißt also, jetzt stell dir vor, da kommt einer zu dir nach Hause, so ein Neil Young oder eine Joni Mitchell, die klingeln bei dir und sagen dann, gib mir mal bitte all die Alben aus deinem Regal, die von uns sind. Wir möchten nicht mehr, dass die hier kursieren.
Ja.
Da gäbe es einen Aufschrei. Aber da ist es möglich. Und das muss man immer im Hinterkopf haben. Und diese ganzen Gedanken hatte ich, als ich mutterseelen alleine im zweiten UG der ULB stand, auf weiter Flur, niemand dort. Und jetzt liegt dieses Buch hier, ich habe es eingescannt und mache mich quasi dadurch ja unabhängig.
Ja.
Ja.
Also du willst es besitzen. Aus Angst, dass es möglicherweise irgendwann nicht mehr zugänglich ist.
Das gab es ja auch schon bei Amazon, bei Kindle. Ja, da sind dann irgendwelche Lizenzen ausgelaufen und dann konnte man irgendwann das Buch, das man vor Jahren dort gekauft hat, ist auf einmal aus deiner Kindle-Bibliothek entfernt worden.
Ja.
Weil es da irgendwelche Copyright-Streitigkeiten gab. Das gibt's nicht, wenn du das Buch in der Buchhandlung oder irgendwie bei einem Antiquariat kaufst. Da kommt, wie gesagt, keiner zu dir nach Hause und holt dir das aus dem Bücherregal raus.
Ja.
Aber in der digitalen Welt nimmt man es offensichtlich so hin. Oder man muss es hinnehmen.
Man muss es hinnehmen und ja, das ist natürlich so. Und gut, wenn
oder
dann,
du
wenn
hast
dann
auf
mal so
einmal, das habe ich auch gelesen, du hast dann plötzlich ein Update in deiner Bibliothek. Dass das meinetwegen mit einer neuen Rechtschreibung ist oder dass es, weiß ich nicht, irgendwelche Wörter da nicht mehr drin gibt, die
ja
vielleicht diskriminierend sind. Und das kann dir bei einem Buch auch nicht passieren.
Ja. Ja, das stimmt. Also insofern.
Passiert das auch bei Musik, Sebastian? Glaubst du, dass irgendwann diese Songs, diese Alben, die wir gehört haben und noch hören werden, dass die irgendwann mal in einer überarbeiteten Version rauskommen und man merkt das gar nicht, man weiß gar nicht, dass das gar nicht das sogenannte Original ist?
Ja, das gibt's ja jetzt schon, ne? Also zensierte Lieder gibt es ja jetzt schon. Und ich hatte nicht schon mal das Beispiel erwähnt von dem Kinderlied, wann wird's mal wieder richtig Winter von Deine Freunde?
Ich glaube ja.
Hatte ich mal
erwähnt.
Ne? In der Radioversion wird eine Passage weggeschnitten, weil dort der Sänger einem Schneemann den Kopf abtritt. Was wir alle schon gemacht haben.
Aber weiß man denn, dass es sich dabei nicht um einen lebenden Organismus handelt?
Dass es sich nicht um einen lebenden Organismus handelt.
Nicht um einen lebenden Organismus. Es wurde keiner verletzt.
Es wurde keiner verletzt. Trotzdem wird es rausgeschnitten, weil man könnte es als Anstiftung zu Gewalt interpretieren. Ja,
also
so ist es heutzutage.
Die Abstraktionsleistung kann nicht mehr vorausgesetzt werden.
Ja, genau.
Gut, okay. Und in der Welt leben wir jetzt. Glaubst du, dass unser Podcast früher oder später auch einer Zensur zum Opfer fallen wird? Ich meine, wir haben jetzt schon das E angebracht für explicit, weil wir hier manchmal, auch wenn es ein Zitat ist, Wörter benutzen, die eventuell jetzt schon auf dem Index stehen.
Also ich sag mal so, momentan fehlt uns vielleicht auch noch die gesellschaftliche Relevanz oder Aufmerksamkeit, um irgendwie in den Fokus von Zensoren zu kommen. Aber wir sind wahrscheinlich jetzt schon ein Opfer von unbewusster Selbstzensur.
Also mit vorauseilendem Gehorsam könnten wir sagen, oder vielleicht auch läuft das unbewusst ab, dass wir eventuell jetzt schon etwas nicht äußern, was eventuell in den nächsten Jahren ein bisschen problematisch werden soll.
Ja, genau. Man weiß es nicht. Wir sind einfach nicht die diejenigen mit der reinen weißen Weste. Wir sind nicht die Unschuldslämmer.
Wir sind nicht die Unschuldslämmer, Sebastian.
Ja.
Wir sind nicht die Unschuldslämmer, Sebastian. Und wie würde der Lateiner denn dazu sagen, Sebastian?
Der würde dazu wahrscheinlich Agnus Dei sagen.
Meine Güte, Sebastian, ja. Agnus Dei,
ja.
Das erinnert mich an etwas.
Ja, mein Gott, jetzt ist es schon sehr lange her, dass ich zuletzt mal in einer katholischen Messe war. Da ist das Agnus Dei, kommt da glaube ich auch generell so in, da, wenn das Abendmahl und so da gefeiert wird, Eucharistie und so weiter, kommt Agnus Dei da häufiger mal vor. Ist jetzt bei den Evangelien nicht so der Fall. Wobei, ich will mich jetzt gar nicht so sehr aus dem Fenster lehnen, vielleicht vertue ich mich, ja. Aber also, das Lamm Gottes, Agnus Dei.
Das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Ja, genau. Ist ja auch, wenn ich es jetzt richtig zusammenreime, ist es ja eigentlich auch ein Symbol für Jesus Christus. Man hat ja quasi, also Jesus selbst ist sozusagen das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt, die Sünde der Menschheit auf sich nimmt. Und er ist sozusagen als Sohn Gottes das reinste und unbefleckteste, was wir haben. Und deswegen kann er das machen, weil er eben das Lamm Gottes ist. Ah, das war jetzt theologisch wahrscheinlich ganz, ganz schlecht, ja. Aber
als so ist Übergang es. In die Materie war es sehr, sehr gut. Warum haben wir über Agnus Dei jetzt so sehr gesprochen, Sebastian? Nicht, weil wir unbedingt einen Bildungsauftrag haben oder weil wir zeigen wollen,
wie ungebildet wie gebildet
wir sind.
Ja, oder ungebildet.
Nein.
Oder wir haben mal wieder mit so ein bisschen Halbwissen geprahlt.
Ja, ja, aber was hat es jetzt mit diesem Agnus Dei, mit diesem Lamm Gottes auf sich?
Ja, Agnus Dei, das ist der erste Titel des Albums, das wir in dieser Woche gehört haben. Und wir haben das Album Want To gehört. Ein Titel, der mich auch etwas erst irritiert hat, ja. Und der Sänger ist Rufus Wainwright. Wer kennt ihn nicht? Kanntest du ihn?
Ich kannte ihn, ja.
Vorher schon?
Ja.
Ja, ich kannte ihn auch. Und ja, sein erster Song hier heißt Agnus Dei. Und dann geht's lustig weiter.
Und ich meine, der erste Song ist eigentlich schon, der setzt schon mal so eine Duftspur, oder? Also sowas hatten wir noch nicht.
Sowas hatten wir noch nicht und es hat wirklich was sehr Sakrales auch irgendwie, ne? Also der ganze Sound.
Was Feierliches, ja.
Ja, und also.
Aber was sich bei diesem ersten Song, in den wir ja sofort mal reinhören können,
ja.
Was mich da schon überrascht hat, ist, dass zumindest hier bei Apple Music steht Text Rufus Wainwright.
Echt?
Obwohl okay. Er ja Agnus Dei, qui tollis peccata mundi sagt. Er zichtet auf das Miserere nobis und das Miserere, da erinnere ich mich ja, dass das dein Lieblingswort war.
Ja.
Also ja. Jesu nostri miserere, Jesus ist unsere Misere.
Ja.
Das Miserere nobis, das erwähnt er nicht, er erwähnt nur Dona nobis pacem. Oder
ja.
Wie er es sagt, Dona nobis pacem.
Oh, er sagt pacem?
Ja.
Okay, die italienische Variante. Okay.
Gib uns deinen Frieden.
Ja.
Und damit steigt dieses, ich will mal sagen, Kaleidoskop an Album ein. Und wir hören sofort mal in diesen ersten Song, in diese heilige Messe rein.
Heilige Messe dauert 5 Minuten 45 Sekunden. Es war für mich schon wieder ein etwas herausfordernder Einstieg in dieses Album.
Es ist ein Album, das insgesamt 54 Minuten lang ist. Es ist am 16. November 2004 erschienen. Und was glaubst du, werden wir in wenigen Wochen eine Jubiläumsedition zum 20. sehen?
Ja, wer
mit
weiß.
Mit extra. Wobei ich gehört habe oder gelesen habe, dieses Want-Album, der zweite Teil, geht natürlich oder folgt einem ersten Teil, das im Jahr zuvor erschienen ist, ein Album, auch Want One. Und er hat dann offensichtlich ein Jahr später, 2005, beide Alben nochmal als Want rausgebracht. Das fand ich interessant.
Okay, so als Doppelalbum dann.
Ja, so ein Doppelalbum Want.
Ja.
Also er hat Want One 2003, Want Two 2004 und dann Want 2005. Also da war er voll in seiner Wollensphase. Er wollte alles.
Ja, genau.
Rufus Wainwright, geboren übrigens 1973, inzwischen 51 Jahre alt und seit über 10 Jahren mit einem Deutschen verheiratet, Jörn Weißbrot.
Ja, ein Theaterproduzent ja. aus Berlin.
Da fand ich übrigens sofort die Anekdote ganz interessant,
ja.
Wie die beiden sich kennengelernt haben.
Oh, wie haben sie sich kennengelernt?
Das muss ich mal kurz zum Besten geben. Er erzählte, dass er seinen späteren Ehemann Jörn Weißbrot 2005 nach einem Konzert in der Berliner Passionskirche, sind wir schon wieder ungefähr in diesem theologischen Bereich, kennengelernt hat. Am Ende einer seiner Shows zog sich Rufus Wainwright damals wie immer aus und stand halbnackt auf dem Altar in der Berliner Passionskirche.
Okay.
Und er sagte dazu, Zitat, ich war da also halbnackt auf dem Altar und machte ein bisschen Werbung für meinen Körper. Das hat sich ausgezahlt. Und seitdem waren sie offensichtlich ein Paar. Kann es noch romantischer werden, Sebastian? Hast du nicht in ähnlicher Art und Weise, als du damals auf einem Altar standest, deine jetzige Frau kennengelernt?
Nein, das war so nicht. Ich bin enttäuscht. Ich war auch vollständig
und
bekleidet.
Zuhörer auch.
Ich war auch vollständig bekleidet, als ich sie kennengelernt habe.
Ja.
Und
also sie wusste noch gar nicht, was sie erwartet.
Ja. Es ist interessant,
bei Rufus anders.
Ja, die Passionskirche ist eine evangelische Kirche, lese ich gerade. Okay.
In einer katholischen wäre das auch
ja,
gar nicht möglich gewesen, Sebastian.
Da
hätte man auch erst gar keinen Homosexuellen reingelassen.
Ja, und das wäre dann sein letzter Auftritt gewesen.
Richtig.
Ja. So, ich wollte aber eigentlich sagen, weil du hast, finde ich, gerade schon ein passendes Stichwort genannt. Du hast es gerade als Kaleidoskop bezeichnet, dieses Album.
Mhm.
Und ich muss sagen, nachdem mich ja Agnus Dei anfangs erst so ein bisschen erschreckt hat, nicht nur wegen der Länge, auch wegen dieses doch sehr sakralen Charakters, war ich so erleichtert, als dann das Lied Nummer 2 kam. The One You Love heißt es. Und es ist komplett anders. Es hat, finde ich, wenig mit dem ersten Lied zu tun.
Mhm.
Und es ist extrem abwechslungsreich. Auch das Lied an sich finde ich extrem abwechslungsreich. Und ich finde...
Hast du es favorisiert?
Ja, ich habe es sogar favorisiert.
Dann müssen wir reinhören, ja?
Ja.
The One You Love.
Mhm. Okay. Hören wir mal eben rein. Und weißt du, was ich am besten an diesem Lied finde? Also erstmal finde ich, es ist insgesamt, da kommen manchmal so überraschende Instrumente, mit denen man gar nicht so gerechnet hat. Die kommen dann so zwischendurch mal. Und es endet, und das Lied ist zu Ende. Und da kommt auch Stille. Und da kommt nochmal so ein kleiner Tusch. Da kommt nochmal so ein kleiner Klaps. Ja, fand ich toll. Hat mir gut gefallen. Und ja, ich finde, also da gibt das ein oder andere Lied hat mir insgesamt gut gefallen hier auf der Platte. Und es ist wirklich abwechslungsreich. Ich würde fast behaupten, es ist von allen Alben, die wir bisher gehört haben, das abwechslungsreichste.
Das kann ich so unterschreiben, Sebastian. Ich habe es sehr gerne gehört. Ich habe es insgesamt, ich glaube, sogar 4-mal mir angehört, obwohl es ja mit einer Stunde etwas oder relativ lang ist. Aber es war durch diese künstlerische Vielfalt war es eben sehr abwechslungsreich. Es wurde nie langweilig, obwohl... Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, obwohl seine Stimme jetzt nicht unbedingt immer erträglich ist. Also er war schon recht nöhlend. er war recht leidend.
Ja.
Was eventuell auch an den Themen hängt, also nicht nur an diesen religiös-spirituellen Themen, sondern vermutlich auch gerade mit den persönlichen Erfahrungen, eben mit seiner Homosexualität zusammenhängt. Die künstlerische Vielfalt, die speist sich ja auch aus einem breiten musikalischen Spektrum und eben auch aus klassischen Einflüssen. Das gefiel mir sehr gut und ich habe mal, weil wir jetzt eben schon von den Liner Notes gesprochen haben oder von Booklets, ich habe tatsächlich mal nachgeschaut, weil das eben so pompös ist, dieses Album, schon fast wie eine Oper, ja, da habe ich mal nachgeschaut, der Rufus, der steht zwar auf dem Cover, er ist als Solokünstler hier der Herr dieses Albums, aber das hat er ja nicht alles selbst gemacht, ne? Und ich habe nachgeschaut, es haben an diesem Album tatsächlich 52 Künstlerinnen und Künstler mitgearbeitet, mit über Geigen, elektrischen Gitarren, ganze Orchester sind dabei, Keyboards, Vibraphone, Gesänge im Hintergrund, irgendwelche Chöre und Choräle, Bratschen sind zu hören, Violoncello, Klarinetten, Oboen, also es hört nicht auf, Hammond-Orgel, Maultrommel, allein daran sieht man schon, der hat sich da wirklich Gedanken gemacht und der hat die auch so eingesetzt, dass es nicht, dass man quasi nicht im Überfluss ertrinkt. Also es ist sehr, sehr wohl dosiert, abwechslungsreich. Und ich habe neben dem allerersten Song als Favoriten, weil er eben so raussticht, erst recht auf einem Album des Jahres 2004, ich habe gleich drei weitere favorisiert. Wie viele Favoriten hast du denn?
Ich habe drei Favoriten. Wobei, also sagen wir, ja, ich finde auch, da sind noch andere Lieder drauf, die ich gut finde. Aber drei hatte ich jetzt mal ausgewählt, wo ich sagen würde, ja, die höre ich mir auch gerne nochmal an oder öfter mal an.
Und wo du, welches ist das zweite?
Also wo du gerade die ganzen Bratschen und Maultrommeln und Violinen und so weiter genannt hast, was ich wirklich, also, oder ich fange mal so an. Ich hatte ja jetzt schon gesagt, The One You Love Nummer 2 hat mir sehr gut gefallen. Nummer 3, Peach Trees, das war für mich eher so ein kleiner Dämpfer, fand ich ein bisschen langweilig. Aber dann, Little Sister, fand ich super. Da habe ich mir gedacht, also spielt er jetzt gerade im Hintergrund noch der kleine Mozart und er singt dazu.
Ja.
Das hörte sich, finde ich, schon irgendwie eher nach, also fast schon barocker Musik an.
Ja, und das ist auch, wieder ein biografischer Einfluss. Es hat tatsächlich mit seiner kleineren Schwester zu tun. Sollen wir reinhören?
Wir hören mal rein.
Wir müssen reinhören.
Gut. Little
sister, come and sit beside me. Denn ich habe diesen Song auch favorisiert. Und gleich die nächsten beiden auch. The Art Teacher, das gefiel mir besonders gut. Nicht nur von der Musik her, sondern auch vom Narrativen her. Er versetzt sich offensichtlich in eine weibliche Person, die einen Kunstlehrer anhimmelt. Und dieser Kunstlehrer bringt diesem Mädchen, der Schülerin, die er jetzt spielt, den William Turner näher. Also man geht da so irgendwie durchs Metropolitan Museum und schaut sich die Kunstwerke an.
Ja.
Übrigens nicht zu verwechseln mit dieser Performance, die seinerzeit Joseph Beuys mal gemacht hat, dass der Künstler den toten Hasen die Kunstwerke zeigt. Das nicht. Wo er mit dem toten Hasen durchs Museum gelaufen ist und vor jedem Bild stehen geblieben ist und hat mir erklärt, was da zu sehen ist.
Ja.
Und dann ging es weiter.
Ja.
Also so ist es nicht. Das hat schon etwas Romantisches in sich. Also The Art Teacher. Looking at the art teacher, I was just a girl then. Never have I. Hast du das auch favorisiert?
Das habe ich nicht favorisiert. Aber ja, wobei, da bin ich jetzt so ein bisschen, das ist okay, das Lied, ja, ich höre es mir auch nochmal an. Ist auch relativ populär hier bei den Spotify-Zahlen. Aber ich habe es nicht favorisiert.
Ja.
Und jetzt hattest du gesagt, du hast direkt auch Lied Nummer 6, Hometown Walls, hast du auch favorisiert.
Ja.
Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Das war so ein bisschen.
Also ich finde, da ist seine Stimme, gefällt mir da von allen Songs am besten sogar.
Ja gut, das muss halt vielleicht sowieso nochmal erwähnen. Der kann ja wirklich singen, ne? Also das würde ich sagen, also, das ist ein
wirklich?
Sänger.
Ja, das ist ein Sänger und er beherrscht seine Instrumente. Und man muss auch sagen, der ist ja, der steht ja quasi im Zentrum einer Musikerdynastie. Der Vater, die Mutter, die Schwestern, da war ja jeder Musiker oder ist jeder Musiker. Wie hieß noch sein Vater? Luden Wainwright der Dritte.
Ja.
Auch ein bekannter Folkmusiker. Und da sieht man, also bei ihm und bei diesem Album speziell, da sind so viele Einflüsse drin. Ich habe mich also noch nie so wohl gefühlt in der Vorbereitung auf eine Episode, Sebastian.
Oh, okay. Wobei ich jetzt insgesamt sagen muss, also es ist auch so ein bisschen kitschig, ne? Also es ist teilweise schon auch so sehr dicker.
Ja.
Schmalz, ja.
Vielleicht sollte man es dann, oder vielleicht muss man es mit Want One vergleichen.
Ja, vielleicht.
Das Want-One ist ja eher sowas Persönliches und das Want-Two ist eher mehr was Allgemeines, wo es auch irgendwie um Weltpolitik oder sowas, um was Abstrakteres geht. Und das Want-One wäre eher etwas autobiografischer. Hm. So erzählt er es.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Okay.
Aber dafür haben wir keine Zeit, um uns so sehr in diese Materie einzuarbeiten. Wenn das Album jetzt so im luftleeren Raum steht, und nichts steht ja im luftleeren Raum, und wenn ich es jetzt auch nur mit den Alben vergleiche, die wir jetzt schon gehört haben, da rangiert das, würde ich sagen, in den Top 3 rangiert das jetzt schon.
Ja, da würde ich mitgehen.
Ne?
Ja.
Das ist, also ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Es war jetzt kein Song dabei, wo ich gesagt habe, weiter, oder wo ich eingeschlafen wäre, weil es mich so langweilt, oder wo ich mir die Ohren nichts, gar nichts. Das war alles sehr, sehr hörbar.
Alles hörbar und angenehm im Grunde genommen. Aber es war trotzdem für mich neu. Also ich kannte die Platte nicht und ich kannte, also wenn du mich jetzt gefragt hättest, wer ist Rufus Wainwright, ja, hätte ich gewusst, dass das ein Sänger ist. Ich hätte auch ein Lied nennen können, was er gesungen hat. Ich glaube, das ist eigentlich so mit das bekannteste Lied überhaupt, was er gesungen hat. Und es wird mittlerweile auf jeder zweiten Hochzeit gespielt. Seine Interpretation von Halleluja, quasi der Titel von, wie heißt der, Leonard Cohen, das hat er mal gesungen.
Und warum ist es für uns auch so interessant, Sebastian? Wir haben eine Beziehung zu diesem Song, beziehungsweise zu dieser Interpretation von Rufus Wainwright.
Echt, haben wir das? Also ich weiß nur, dass es gab ja mal so eine Kinderfilmreihe mit diesem Shrek, diesem grünen Monster. Da kommt dieses Lied auch mal vor. Da kenne ich das. Also war mal Filmmusik.
Und jetzt erzähle ich unseren Hörern etwas, vielleicht etwas Privateres oder Biografischeres, denn wir haben vor 20 Jahren, als wir mal in Schottland waren, einen Film gedreht, liebe Zuhörer, und wir haben den damals noch auf DVDs gepresst, auf, ich glaube, 3 oder 4 DVDs. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das Menü der dritten DVD mit Rufus Wainwrights Interpretation Halleluja untertitelt. Das heißt, wenn man die DVD in den DVD-Player, Kinder, schaut mal nach, googelt mal, was das ist. Wenn man die DVD in den DVD-Player einschiebt und das Menü erscheint, dann hört man gleichzeitig Halleluja.
Ach was.
Und dann kann man auswählen, welches Kapitel man sich anschauen möchte.
Ja.
Ben Nevis oder Glasgow oder so weiter.
Ja.
Und jetzt, also Sebastian, hier sprühen geradezu nicht nur die Synapsen, sondern auch die Verbindungen. Und zwar eben jener Leonard Cohen hat auch eine Tochter oder hatte eine Tochter. Leonard Cohen ist ja inzwischen leider verstorben.
Ja.
Und Rufus Wainwright und sein jetziger Ehemann Jörn Weißbrot sind Eltern. So, und weil das jetzt biologisch noch nicht klappt, brauchten sie eben einen weiblichen Menschen, der hilft. Und diese Hilfe kam in Form der guten Freundin Rufus Wainwrights, nämlich Lorca Cohen, eine der Töchter von Leonard Cohen. Also Leonard Cohens Tochter ist die Mutter von Rufus Wainwrights Tochter.
Ach, guck. Ja, so schließt sich dann der Kreis. Ja.
Und ich glaube, gelesen zu haben, das müsste man jetzt nochmal genauer, aber es ist auch egal, ich glaube, die leben auch zu dritt als Elternfamilie, Konglomerat.
Ah, okay. Ja.
Ja, also ganz modern und toll. Also so, was ich über ihn so gelesen habe, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist seine, das ist jetzt das vierte Album, Want Two, was wir gehört haben. Ich glaube, er hat insgesamt mittlerweile 11 Alben. Das letzte Album kam letztes Jahr raus. Und wenn ich das richtig verstanden habe, alle Alben wurden mehr oder weniger von der Kritik über den grünen Klee gelobt, so wie wir es jetzt auch gerade tun. Aber der kommerzielle Erfolg wollte sich nicht so einstellen. Also er ist jetzt nicht so eingeschlagen, dass er plötzlich Millionär dadurch geworden wäre. Oder vielleicht Millionär schon, aber das ist, also es hat sich wieder nicht in den Zahlen auf seinem Konto offensichtlich niedergeschlagen.
Ja, ist vielleicht dann doch nicht Mainstream genug. Das schlägt sich leider auch in den,
es ist ein Schicksal,
in den Spotify-Zahlen nieder. Also die sind
es ist ein Schicksal, Sebastian, dass wir mit Rufus Wainwright auch teilen.
Ja, ne? Ja, genau. Also es ist wirklich, auch wenn ich das jetzt mal mit den anderen Alben vergleiche, und da waren ja schon echt schlimme Alben dabei.
Mhm.
Da sind die Klickzahlen jetzt hier bei diesem Album so viel schlechter. Das hat er nicht verdient, meiner Meinung nach.
Aber liegt es eventuell an dieser künstlerischen, musikalischen Vielfalt, dass die Leute oder ich sag jetzt mal die Kids immer weniger bereit sind, sich auf diese unterschiedlichen Eindrücke einzulassen? Ich sage nur Ambiguitätstoleranz, das ist ja so ein Begriff, ja. Ja, man will ja heute alles einfach haben und ja, ist das gut, ist das schlecht, mhm. Ist das groß, ist das klein, da gibt es keine Grautöne mehr und dieses Album, so bunt es ist, besteht ja nur aus Grautönen.
Ja, und für mich sind das alles Lieder, die muss man bewusst hören, also das ist jetzt auch nichts, um sich berieseln zu lassen oder das nebenbei herlaufen zu lassen. Also da setzt man am besten seine Kopfhörer auf und legt sich auf die Couch und hört mal dieses Album.
Ja, dann kommen wir doch sofort zu den Spotify-Zahlen, wo du sie schon angesprochen hast. Da bin ich nämlich jetzt mal gespannt.
Ja, die sind wirklich ernüchternd. Und ich war überrascht. Also das tat mir jetzt fast ein bisschen leid, wobei Spotify ist ja eine Plattform von vielen und wahrscheinlich 2004, da sind die ganzen Fans noch in die Plattenläden gegangen und haben sich das wahrscheinlich gekauft.
Ja,
ich fange mal an direkt mit Agnus Dei. Das hat mich jetzt nicht so überrascht, dass das jetzt nicht so durch die Decke geht. 601.000 Klicks.
Wahrscheinlich die meisten aus dem Vatikanstaat.
Ja, genau. dann Lied Nummer 2 hat dieses The One You Love, hat 3,3 Millionen. Das gehört jetzt schon zu den besseren, also zu den relativ häufig geklickten Liedern. Und ja. Auf der Top-Position ist dein Favorit, The Art Teacher, 5,1 Millionen. Und dann, ja, wird's schon übersichtlich.
Was hieltest du übrigens von Gay Messiah?
Das Track 8 fand ich auch gar nicht schlecht.
Das ist das einzige Lied auf dem Album, das mit einem Warnhinweis versehen wurde. Also, dass da explicit ist.
Oh, das ist aber sowohl bei Spotify als auch bei Amazon Music anders.
Aha, da steht kein explicit. Da kannst du mal sehen, Apple ist da bisschen...
Da steht bei fast jedem Lied explicit.
Es ist das Album an sich bei hinter Want To, hinter dem Titel... steht schon ein kleines E und dann steht einzig hinter Gay Messiah nochmal ein kleines E. Finde ich auch irgendwie interessant, wenn man das gesamte Album doch als E bezeichnet und sozusagen triggert, dann sollte sich das doch auch auf jeden einzelnen Song beziehen.
Aber ich meine, ich kann es jetzt gerade nicht nachgucken, aber ich meine, dass es bei Amazon Music so gewesen wäre, dass das Album an sich natürlich so gelabelt war. Dann auch Gay Messiah und zum Beispiel Little Sister, meine ich, wäre da auch als explizit markiert gewesen.
Aha.
Ja.
Und man sagt ja, dass The Art Teacher auch irgendwie eine Anspielung an den Stil von Philip Glass sein soll, diesem Komponisten. Da habe ich übrigens heute, so ein Zufall, habe ich heute Morgen im Radio gehört, dass Philip Glass auch sehr viele Jahre Taxi gefahren ist, weil er mit seiner Komposition, mit seinen Werken nirgendwo ankam. Ah. Und jetzt ist er einer der Großen.
Ach echt? Also bei mir ist er auch noch nicht angekommen. Ich kenne ihn gar nicht. Sag mal was. Was macht er denn?
Er hat unter anderem auch mal mit Ravi Shankar so eine Kooperation. Ich glaube, wir haben mal eine Doku gesehen über Ravi Shankar. Da war Philip Glass auch dabei.
Ah, okay. Ja.
Der ist so ein bisschen auch, und jetzt komme ich wieder auf unseren Schottland-Film zurück. Erinnerst du dich, wir hatten in dem Schottland-Film auch an einigen Stellen Musik von Michael Nyman.
Ja. Mhm.
Ne?
Also auch Filmmusik, ein interessanter, ne?
Typ.
Diese Nyman-Musik war ja Filmmusik.
Ganz,
ja.
Und wenn diese Filmmusik läuft, egal wo, im Radio, beim Streaming oder es wird irgendwo im Fernsehen eingeblendet, man erkennt sofort, das ist Michael Nyman. Mhm. Das ist so eine ganz, er hat da so eine Signatur.
Ja. Mhm.
Und bei Philip Glass ist es ähnlich und offensichtlich haben die Musikkritiker The Art Teacher irgendwie mit Philip Glass Kompositionstechnik zusammengebracht.
Ah,
das okay. Nur als Hintergrundinfo.
Ja. Ja, interessant.
So, jetzt haben wir unsere Favoriten ja erwähnt.
Mhm.
Favorisierst du denn auch das Albumcover, Sebastian? Passt es zum Album? Was sieht man?
Ich finde, dass es passt. Man sieht,
sehe ich auch so.
Ja, also es ist insgesamt so, was ist das? Lila-Violett jetzt in meiner Monitorauflösung gehalten und man sieht eine in einem weißen Gewand gekleidete Frau, die, also ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, was hält die in der Hand? Ist das so eine Spindel? Es könnte fast.
Ist eine Spindel? Eine Dornröschenspindel?
Ja, ich habe auch überlegt, soll das ein Dornröschen sein? Es könnte so eine moderne Interpretation eines Dornröschens sein.
Ja.
Und insgesamt von der.
Ja, vom Stil her so Fin de Siècle oder. Wie sagt man noch?
Ja, das ist, geht das nicht so Richtung Art Deco? Ist das so.
Art Deco. Darauf, das suchte ich. Art Deco.
Ja.
Ja. Und interessanterweise, der Name Rufus oben, Wainwright unten, in meinen geliebten Majuskeln gehalten.
Ja. Großbuchstaben.
Im Kreis, zentral in einem Kreis ist dann dieses Bild dieses Dornröschens, das natürlich von Rufus Wainwright gespielt wird, mit langen Haaren. Und ich glaube, bei Want One, beim Album ein Jahr zuvor, da war er mit kurzen Haaren in einer Ritterrüstung abgebildet.
Okay.
Und jetzt ist er eher der feminine Typ. Und was schon zeigt, dass das ganze Album eher in die femininere Ecke gehen soll, was immer das auch heißen soll.
Ja.
Ja, und interessant, unten ist zumindest auf dem Plattencover der CD ein Parental Advisory Explicit Content Boppel.
Ja, okay.
Aber wahrscheinlich damals noch nicht wegen irgendwelcher Wörter, sondern aufgrund des gesamten Themas dieser Homosexualität, könnte ich mir vorstellen.
Ja, könnte sein.
Dass man damals noch gesagt hat, Kinder, bitte nicht, ja? Sonst werdet ihr alle noch schwul,
ja,
wenn
genau.
ihr dieses Album hört.
Ja.
Genau. Dieser Kelch, Sebastian, ist ja an uns vorbeigegangen. Oder fühltest du dich nach dem Genuss dieses Albums in einer gewissen, sagen wir mal, Stimmung?
Nee, gar nicht. Lag vielleicht aber auch am letzten Lied, weil ich muss sagen, das letzte Lied hat mir am wenigsten gefallen. Cœur de Parisienne. Es ist auch das einzige Lied, was er dort auf Französisch singt. Ah, das finde ich, hätte jetzt nicht sein müssen. Das war für mich eine Spur drüber, ja. Das war zu schmalzig. Ja,
aber auch da, ne, das müsste man jetzt auch mal erwähnen. Er singt dann auch mal in Französisch. Am Anfang singt er in Latein.
Ja.
Dann natürlich in Englisch. Also auch da eine Abwechslung. Das erinnert mich schon fast wieder an unsere letzte Episode, Cocteau Twins, wo in einer Fantasiesprache gesungen wurde.
Ja.
Gut, also man sieht jetzt, es ist durchaus umfassend abwechslungsreich. Sogar von der Sprache her. Toll.
Gut, jetzt muss man wissen, er ist als Kind in Montreal aufgewachsen, zweisprachig und ist der französischen Sprache da offensichtlich mächtig.
Und ich könnte mir vorstellen, dass er durch seinen Ehemann jetzt auch noch Deutsch lernt.
Ja, wer weiß. Und in den letzten Jahren hat er sich sehr mit Oper beschäftigt. Er hat auch zwei Opern, ich glaube, komponiert.
Mhm.
Und wird jetzt irgendwie oder hat jetzt gerade eine neue Platte rausgebracht. Also er wendet sich wieder eher der Popmusik zu, nachdem er jetzt längere Zeit sich ausschließlich mit Opern beschäftigt hat. Also schon sehr vielseitig, finde ich.
Und er war auch in einigen Filmen auch zu sehen, ne?
Ach ja? In welchen Filmen?
Ja, im Fernsehen oder in irgendwelchen Musikvideos. Ja. Da hat er dann überall auch so Gastauftritte gehabt. Und er ist auch irgendwie in Ende der 90er, glaube ich, ist er mal mit Sean Lennon, mit dem Sohn Johns und Yokos, irgendwie auf Tour gegangen, glaube ich. Und ganz ehrlich, bei Waiting for a Dream, das ist Track 10. Ich habe ihn nicht favorisiert, aber da dachte ich, ach, da guck, das singt Sean Lennon. Das ist so ein typischer Sean Lennon-Song.
Okay. Ja.
Können wir ja als Rausschmeißer noch eben einspielen. Waiting for a Dream, womit wir eigentlich schon wieder bei den Cocteau Twins wären. Dream Pop.
Das fängt so ein bisschen an wie so eine Filmmusik. Ja, ist so ein bisschen träumerisch, das stimmt.
Ich möchte noch erwähnen, dass Rufus Wainwright mit nur 14 Jahren für seinen Song I'm a Runnin' aus dem Film Tommy Tricker and the Stamp Traveler für einen Genie Award nominiert wurde und einen Juno Award gewann als vielversprechendster männlicher Sänger. Mit 14 Jahren!
Ja, da sind wir noch weit von entfernt. Werden wir wahrscheinlich
die letzte, nie. In der letzten Episode hatten wir den jungen Mozart, dessen neues Stück, was dort entdeckt und inzwischen zur Uraufführung gebracht wurde, er vermutlich zwischen 10 und 13 Jahren geschrieben und komponiert hat. Jetzt in der neuen Episode erfahren wir, dass der Sänger Rufus Wainwright mit 14 Jahren schon so eine Auszeichnung erhalten hat. Sebastian, fühlst du dich so ein bisschen, ich möchte nicht sagen unter Druck gesetzt, aber ein wenig unterlegen, wenn du diese ganzen Genies so um dich herum weißt?
Naja, musikalisch in jedem Fall, ja. Und da werde ich auch nicht mehr hinkommen in diesem Leben. Dafür bin ich einfach musikalisch komplett untalentiert. Schade.
Wo liegt denn, was würdest du sagen, wo liegt dein größtes Talent?
Oh, das ist eine gemeine Frage.
Na, wieso? Das ist, sei mal ehrlich, komm.
Mein größtes?
Du wirst nicht als arroganter Schnösel jetzt bezeichnet werden. Dein größtes Talent?
Ich glaube, mein größtes Talent ist in der Tat, dass ich Probleme lösen kann.
Ja, ich wollte gerade sagen, eine ruhige analytische Fähigkeit. Ja. Die bei dir sehr, sehr prominent ist und die wir am Einstieg dieser Episode wieder in absoluter Brillanz vernommen haben, wie du diesen Chaos-Auftritt da in Erfurt ganz, ganz sachlich, fast möchte ich sagen, in einer Vornhoff-mäßigen Manier
oh, bitte nicht. Ich weiß nicht,
hast,
aber noch mit Herrn Vornhoff verglichen werden möchte.
Diesen Namen dürfen wir eventuell auch nicht mehr erwähnen.
Ja,
aber das führt zu weit.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, warum. Die Hintergründe sind unbekannt, ja. Herr Vornhoff musste jetzt das ZDF verlassen wegen irgendwelcher Fehlverhalten. Seine Wahlberichterstattung habe ich eigentlich immer ganz gerne geguckt, ja. Ansonsten lese ich gerade, dass eine Frau nach einem Restaurantbesuch gestorben ist. Es gibt da offenbar Tortellini, die in Verdacht geraten sind.
Oh, das habe ich gestern gesehen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Und das war mir gar nicht bewusst, wie viele Menschen jährlich an so Nudeln sterben.
Ja.
Weil man die, wenn die, die muss man sofort in den Kühlschrank stellen, denn sonst entwickelt sich da dieses Bakterium und das kann dich töten.
Bei Nudeln.
Du wusstest gar nicht, dass Nudeln, okay. Bei Nudeln.
Ja, oh, das wusste ich auch nicht.
Nein, oder wenn man sie, ach, und dann sind da sogar irgendwelche Bakterien, die die Erhitzung der Nudeln überstehen.
Oh, das heißt, man darf sie dann auch nicht, aber die werden doch auch in Restaurants häufig vorgekocht, die Nudeln, ne? Die werden doch dann noch aufgewärmt.
Ganz genau, und jetzt ermittelt irgendwie die Staatsanwaltschaft gegen diesen Großlieferanten, von dem das kleine Restaurant das bezogen hat.
Okay.
Also es ist Wahnsinn, die ist gestorben.
Das tut mir leid.
Nein.
Ich habe mal mich an einer Spaghetti-Nudel verschluckt und die ist dann so ungünstig in meinem Rachen gelandet und hat sich so ungünstig platziert, dass ich sie mir durch die Nase wieder rausziehen muss. Also die hat sich irgendwie hinten in den Rachen, so in den Nasengang eingefädelt und dann steckte sie so in meiner Nase fest. Und dann, das war unangenehm, wirklich unangenehm, weil ich dann diese ganze Spaghetti einmal mir quer durch den Schädel ziehen musste.
Und mit diesen Worten und Bildern in Ihrem Kopf, liebe Zuhörer, ja, beenden wir die heutige Episode.
Es tut mir sehr leid, ja.
Beim nächsten Mal bitte ein bisschen besser, Sebastian. Was Fröhliches! Vom realpolitischen Theater in Erfurt führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis vorbei an Booklets, Büchern und Besitzfragen im digitalen Zeitalter hin zu Opferlämmern, Sebastians größtem Talent und dem unwahrscheinlichen, doch nicht unmöglichen Tod durch Pasta. In der Hoffnung, alle letalen Gefahrenzonen zu umschiffen, geht unsere Reise weiter.